Zu Gast im Immobilien-Special New Bauhaus, Axel Gedaschko, Präsident des GdW.
Da hat man aus diesem Grund der Architektur den Vorzug gegeben vor dem Wohlfühlmoment des Menschen. Und dann, da ist was schiefgegangen. Was Perplexity mir da in den Mund gelegt hat, als ich das hörte, dachte ich, Mensch, hättest du wirklich sagen können. Also es sind kluge Ideen und nichts davon, was da jetzt die KI ersponnen hat, ist Spinnkram. Also es ist alles theoretisch möglich.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Das ist nach langer Zeit wieder ein Immobilieros-Special, und zwar das Immobilieros New Bauhaus-Special. Hinter New Bauhaus steht tatsächlich etwas komplett Neues. Das erste Festival für die Immobilien- und Baubranche, die Reaktivierung des Bauhaus-Spirits. Das Ganze startet schon nächste Woche am 3. September um 15 Uhr mit der New Bauhaus Visionale in Weimar. Diese Visionale ist eine Mischung aus Content von KI-Gurus wie Laura Lewandowski und KI-Architekt Matthias Hollwig, der extra aus New York kommt, über Legenden wie Norbert Hermanns von Landmark, Michael Ehret von Ehret und Klein, Harald Siemens von Empirica, Rainer Nagel von der Stiftung Baukultur oder dem Präsidenten des Bauindustrieverbandes Peter Hübner, Stefan Bürger, Geschäftsführer der GWH, Andrea Gebhardt, Chefin der Bundesarchitektenkammer und so weiter und so fort. Wir haben 6 Labs von Dries und Sommer über Zech bis Ehret und Klein, die Zukunftsthemen präsentieren und natürlich Performance, Konzert, DJing, Lasershow. Also ich könnte noch viel mehr runterbeten, es ist wirklich mega. Und das Größte, wir können 10-mal Freitickets plus Gast vergeben und dafür einfach an mich mailen, rücker@immocom.com, und dann kommt der Ticketlink. 10 Freitickets plus Gast haben wir da. Das Programm ist unter newbauhaus.de zu finden, wie gesagt, ein wirklich mega Programm. New Bauhaus wird keine Eintagsfliege. Die Visionale ist sozusagen das Pilotfestival und neben vielen anderen ist Mitglied des Präsidiums von New Bauhaus Axel Gedaschko, Präsident des GdW, selbst ein visionärer Vertreter der Branche. Und mit Axel Gedaschko spreche ich heute hier in diesem Podcast über den aktuellen Wahnsinn am Immobilienmarkt, was Bauhaus Spirit heute ist und sein muss, über KI und Wohnungswirtschaft und darüber, was Perplexity über ihn halluziniert und was trotzdem stimmt. Axel Gedaschko ist wie immer pointiert und hörenswert, und ohne kurze Vorrede, los geht's mit Axel Gedaschko. Herr Gedaschko, wir haben schon des Öfteren im Laufe der Zeit zusammengesessen und 2-3 Podcasts miteinander gemacht, und wir haben immer aktuelle Themen angefasst. Auch diesmal im Vorgespräch haben wir schon wieder uns über das, worüber Sie sich Tag und Nacht abkämpfen, gesprochen. Das ist nötig, aber wir wollen heute mal nach vorn blicken und trotzdem vorne einsteigen, heute im Heute einsteigen, um große Linien zu ziehen, weil Sie auch Präsidiumsmitglied geworden sind, was mich sehr freut, in einem echten Innovationsfestival der Branche, nämlich New Bauhaus, kommen wir später noch dazu. Aber lassen Sie uns mit der Tagespolitik doch einsteigen. Aktuell schaut die ganze Branche, eigentlich alle, mit einer Mischung aus Hoffnung und Ungläubigkeit auf die neue Regierung. Die Immobilienwirtschaft erwartet sich viel. Man denkt sich immer, mein Gott, Sie müssen doch sehen, dass wir gegen die Wand fahren. Und dann, Stichwort Mietpreisbremse für Neubauten, gibt es wieder eine Horrormeldung. Sie haben die Devise Fastlane ausgerufen. Was muss jetzt sofort passieren, damit wir nicht weiter in die Wohnungskrise hineinrauschen?
Ja, Sie hatten das Thema unserer neuen Justizministerin angesprochen, die in einem Interview, ich glaube, es war bei der FAZ, gesagt hat, naja, dann dehnen wir das nochmal ein bisschen auf, um ein paar Jahre mehr aus, 5 Jahre mehr. Und das trifft natürlich dann tatsächlich alle Investoren. Und das Signal, was davon ausgeht, ist in den Immobilienmarkt rein natürlich desaströs gewesen. Ich war dann bei mehreren Social Media Accounts im Loop und automatisch sozusagen dann immer mit in der Diskussion drin. Das ploppte bei mir dann wirklich in einer Häufigkeit auf, das war unglaublich. Und dieses Verstörtsein trifft insbesondere Privat- und Kleininvestoren, die dann sagen, also wenn die so denken und wenn die so vorgehen, es macht einfach keinen Sinn mehr. Und da denke ich immer so an meinen Kollegen von Haus und Grund, der dann sagt, was dann passiert, ist auch klar, die verkaufen zum Höchstpreis. Aber an wen ihre Immobilien? Das sind dann häufig Erwerber, die wollen wir beide wahrscheinlich auch nicht in unseren Städten sehen. Und das führt dann dazu, dass die Dramatik eigentlich noch steigt. So, was bräuchten wir? Wir bräuchten Verlässlichkeit für all diejenigen, die investiert haben. Und Verlässlichkeit für all diejenigen, die investieren wollen. Das ist das Erste. Und vielleicht hat die Justizministerin, und ich billige jedem Menschen zu, dass er lernfähig ist, das jetzt bei ihrem ersten kleinen Schritt gesehen, was ein solcher kleiner Satz auslösen kann, dann am Immobilienmarkt an Verstörung. Was wünschen wir uns für den Rest? Wir vertreten Bestandshalter. Das bedeutet, es gibt ein ganz großes Thema, was Bestandshalter klären müssen. Das ist die Transformation der Gebäudebestände. Aber die Frage ist, wie? So, und da haben wir jetzt das erste Mal eigentlich das Gefühl, dass Politik verstanden hat. Weil da geht's Richtung CO2-Orientierung, weg von der Effizienzgläubigkeit. Könnten wir auch noch vertiefen später. Da gibt's ein neues Gutachten vom Wirtschafts- und Klimaministerium, was eine eindeutige Sprache spricht, dass der bisherige Weg ein ziemlicher Holzweg war. Haben wir auch immer gesagt, aber wenn das Ministerium selber es sagt, dann ist es natürlich trotzdem nochmal anders, eine andere Beleuchtung. Und wenn das so kommt, dann sind unsere Unternehmen natürlich auch wieder viel mehr in der Lage, in Neubau zu investieren, was sie jetzt eigentlich kaum können, weil sie das Geld trocken halten müssen für den Transformationspfad. So, und dann Blick Richtung Bauministerin. Es gibt jetzt ja gerade aktuell einen Entwurf zur Novellierung des Baugesetzbuchs, der sogenannte Bauturbo, in dem dann bestimmte Dinge drin sind. Das geht auch vielfach in die richtige Richtung. Bei manchen merkt man noch, da wird dann noch wieder, obwohl man vorne auf die Bremse tritt, hinten irgendwie so ein bisschen Gas weggenommen, weil bestimmte Dinge will man dann vielleicht doch nicht in der Intensität, in der sie entstehen könnten. Aber die Grundrichtung stimmt. Es gibt nur ein Thema und das ist, glaube ich, das, was letztendlich alle trifft. Es sind nicht ja allein die Baunormen, um die es geht, sondern es sind andere Gesetze, die in ihrer Absolutheit, in ihrem Absolutheitsanspruch, Artenschutz, Denkmalschutz, was der Herr alles erfunden hat im Laufe der Zeit, dazu führen, dass das Menschenrecht auf Wohnen den Kürzeren zieht. Immer dann, wenn zwei Gesetze zusammenkommen, das eine Gesetz, was sozusagen den Bau ermöglichen soll, dann kommt ein anderes Gesetz, was einen spezifischen Schutz hat und zack, ist das Baurecht hinten dran. So, und wir sagen, wir bräuchten eine Fastlane fürs Wohnen, so lange, bis wir ausreichend Wohnraum wieder haben. Und dann muss man sagen, wenn man die Rechte einschränkt, kann es natürlich nicht sein, dass man dafür Luxus-Apartments im Wald baut, sondern dass es wirklich bezahlbarer Wohnbau ist, den man macht, verantwortungsvoll gemanagt. Und dann halten wir es auch für vertretbar, das zu machen. Was man übrigens für den Bereich der erneuerbaren Energien, für PV, für Strommasten und sogar für Ladeinfrastruktur gemacht hat. Und gerade jüngst hat das Kabinett beschlossen, ist für den Ausbau auch von Telekommunikationseinrichtungen, also Masten und Glasfaserausbau auch zu machen. Also all das ist juristisch jetzt höherrangig im Moment als das Menschenrecht auf Wohnen. Das kann nicht sein.
Das kann nicht sein. Und es zeigt, dass wenn auch nur die Spuren des Willens da ist, dass es natürlich geht. Ne? Also selbst im hochregulierten Land Deutschland.
Genau. Und die Idee kam übrigens von den Grünen. Das ist hochinteressant. Und wir haben dann auch die Grünen gefragt, wie wäre es denn, wenn wir das Gleiche einführen, jetzt fürs Wohnen?
Und?
Komischerweise keine positive Antwort.
Ja, aber vielleicht dort nochmal anpackend, wenn man sich das mal ansieht und nochmal versucht, auf den Punkt zu kommen. Es gibt ja so Punkte in einem System, wenn man dran zieht, erwischt man das ganze System. Ja, Pareto 80-20. Wenn Sie das mal auf das Thema Wohnungsbau heute anwenden und, ich sag mal, eine Sache abschaffen oder eine Sache forcieren, was wäre so ein zentraler Punkt, wo wir mit einem kurzen Hebel sehr weit kommen?
Sonst sagt man ja immer, gibt es nicht. Aber den einzigen Hebel, den ich sehe, das ist das, was ich eben sagte, das ist diese Fastlane, das ist dieser Schirm über alle anderen Gesetze, wo du wirklich mit einem Schlag auch Gesetze, die du im Moment gar nicht siehst, mit sozusagen umfasst und ein Thema nach oben hebst in der Dringlichkeit und in der juristischen Durchsetzungskraft, wie es jetzt sonst nicht gegeben ist. Das ist der einzige Weg.
Wie müsste das gehen? Das müsste im Bundesrat eingebracht werden?
Das oder? Müsste tatsächlich ein Gesetz sein. Zum Beispiel für die Windkraft ist es im Erneuerbaren Energiengesetz. Es müsste ins Baugesetzbuch und es ist etwas, was wir auch dem neuen Housing-Kommissar, Housing und Energy macht er ja, der Dan Jürgensen, und er hatte uns auch gefragt, als wir jetzt bei ihm in Brüssel waren, was denn Brüssel tun kann. Und dann haben wir ihm gesagt, sie werden Jahre brauchen, wenn sie all die Gesetze, die die EU selber gemacht hat, verändern würden und ob sie dann die Mehrheit kriegen. Es gibt eigentlich einen Weg, wenn sie das selber noch erleben wollen, das ist dieser juristische Schirm, das ist dieser Abwägungsvorrang gegen über anderen Dingen zugunsten des Wohnens.
Eigentlich nicht zum Lachen, aber mein Gott. Wir nähern uns mal dem Thema Zukunft. Und da ragt natürlich ein Topos ein bisschen heraus, serielles Bauen. Der GdW ist Verband der Zukunft, klar, forciert, ist schon lange dran, forciert das Thema seit langem mit eigenem Programm. Wo stehen wir? Wo hängt es? Wie weit sind wir? Wie überzeugt man die letzten Skeptiker und räumt die letzten Hindernisse aus dem Weg?
Ja, wo stehen wir? Also als wir, ich glaube, das sind jetzt 8 Jahre, begonnen haben, haben uns alle möglichen Leute einen Vogel gezeigt. Teilweise auch bei uns intern. Rückkehr, Platte haben wir genug, brauchen wir nicht.
Aber nur hinter ihrem Rücken, oder?
Ja, nee, die Freundlichen haben es mir auch direkt gesagt. Gleichwohl sind wir jetzt den Kinderschuhen entwachsen. Wir haben den zweiten europaweiten Wettbewerb. Aber auch jenseits dieses Wettbewerbes gibt es viele, die erkannt haben, na, das kann ja schon Sinn machen, weil auf Dauer gehen uns natürlich einfach auch die Menschen aus. Die Handwerker werden fehlen. Die Arbeitsbedingungen sind 1000-mal besser, wenn ich das in der Halle vorproduziere, als wenn ich bei Frost bei -2 Grad den Stahl auf der Baustelle biegen muss. Wer macht das denn heute noch? All diese Themen spielen eine Rolle. Es geht natürlich dann auch um Qualität, die in der Regel deutlich höher ist, weil es präziser ist, auch mit weniger Abfall. Dann geht es um die architektonische Qualität. Und da sage ich immer allen Skeptikern, wir können gerne mal ein paar Häuserzahlen entlang gehen. Uniformität ist keine Frage der Produktion, sondern eine Frage der Architektur. Ich kann das so oder so machen und auch städtebaulich wird viel verbrochen, in Anführungszeichen, was man nachher dem einzelnen Gebäude anlastet. Aber eigentlich ist es ein städtebaulicher Fehler, der dort begangen wurde und nicht des einzelnen Gebäudes. Also von daher, wir wären jetzt in der Lage, wenn man nach vorne das sieht, bis zu einem Drittel des Neubaubedarfs in Deutschland auf diese Art und Weise fertigzustellen.
Ein Drittel, doch. Okay.
Es sind wirklich sehr, sehr große Player dazu gekommen, die wahnsinnig viel Geld investiert haben in Fabriken. Und diese Fabriken, da waren wir ja auch am Anfang, aber diese Fabriken werden wirklich in ziemlich hoher Geschwindigkeit in sich auch noch wieder optimiert. Mhm. Im Vorgespräch hatten wir über Robotik gesprochen und KI und das findet da natürlich auch Einzug. Mhm. Und da kann zu Tageszeiten gearbeitet werden und Nachtzeiten, ja. Da brauchst du auch keinen Mensch mehr.
Mhm. Das war jetzt so ein kurzes Streiflicht, aber ich wollte über das serielle Bauen eigentlich so ein bisschen auf unser Kernthema auch in diesem Podcast einsteigen. Vor 100 Jahren, also nahezu exakt vor 100 Jahren, entstand die Bauhausbewegung letzten Endes auf eine Reaktion des brutalen, riesigen Umbruches der Industrialisierung. Ist uns gar nicht mehr so bewusst, aber schon vor 100 Jahren ist einmal die Welt umgedreht worden und der Alltag umgedreht worden für die Menschen. Zusammenleben, Kultur, Lebensgewohnheiten, Politik, alles radikal verändert. Und jetzt stehen wir mit KI und der Durchdigitalisierung der Welt. Und wir haben auch, ne, Vorgespräch, wir haben gerade nochmal aufs iPhone geguckt und jeden Tag liest man eine Meldung kopfschüttelnd und abergläubig, was wieder für ein Entwicklungssprung dabei ist. Wir stehen also wieder vor einem Bauhaus-Moment letzten Endes. Deswegen machen wir am 3. 4. September New Bauhaus, das Festival in Weimar, dort, wo es vor 100 Jahren begonnen hat, wo es gegründet und vertrieben worden ist, auch das. Und die soziale Dimension des Wohnens war ja ein wesentlicher Antrieb damals für diese Bewegung. Die Wohnverhältnisse für normale Leute waren ein Antrieb. Und Sie haben es eben gesagt, Sie haben es eben betont. Ich will aber wirklich nochmal darauf einsteigen. Wir brauchen Vorfahrt für das Menschenrecht auf Wohnen. Das ist eine Aussage von Ihnen. Was bedeutet das konkret für Bauen und Stadtplanung von morgen? Ja, also Menschenrecht auf Wohnen, ich nehme an, deshalb betonen Sie das auch, ist ja ein ultimativer Wert. Mehr geht nicht. Ja, was bedeutet das konkret und wie kann man diese Aussage wirklich Gewicht verleihen?
Da gibt es natürlich den qualitativen Ansatz und den quantitativen Ansatz. Und zunächst müssen wir feststellen, dem quantitativen Ansatz, also kommen wir nicht nach. Es fehlen Wohnungen, zahlreiche Wohnungen, Millionen von Wohnungen in Deutschland sind überbelegt. In vielen Fällen halten sich Menschen zurück, das zu tun, was sie eigentlich wollen, nämlich vielleicht ausziehen oder eine eigene Wohnung haben zu wollen. Man bleibt zusammen, notgedrungen. Es wird zu einem echten Hindernis bei der Suche nach Arbeit und dann noch das Wohnen damit zusammenzubekommen. Das heißt, also wir haben ein Problem der Menge. So, und die Bauhaus-Idee war ja tatsächlich, die gebildeten industriellen Prozesse auch abzubilden beim Bereich des Wohnens. So, und wenn man sich das überlegt, wie wurde gebaut? Wir kommen aus dem Mittelalter, die Zeit der Zünfte, aber das hat sich letztendlich im Handwerk extrem stark fortgesetzt, bis hin heute zu Ausschreibungsmechanismen, wo die Zünfte letztendlich sich immer noch widerspiegeln.
Okay.
So, und eine ganz andere Denke zu haben und auch neue Materialien, mit denen man jetzt dann damals in der Lage war, auch umzugehen, abzubilden, industriell zu fertigen und dann auch die Art und Weise, jetzt dann kommen wir zum Qualitätsanspruch, die Art und Weise, wie man vielfach gewohnt hat. Es gibt tolle Häuser, die wir heute noch sehen, aber es gab auch damals dramatische Zustände, die man heute eben nicht mehr sieht, weil sie wegsaniert wurden. Und diese dramatischen Zustände haben das ja eben auch gepusht. Also es ging um beides. Es ging um Qualität und es ging um mehr. So, und diese Qualität des Bauhauses war natürlich auch für manches geradezu wegweisend, was aber Jahre gebraucht hat in der Akzeptanz. Also ich erinnere mich noch so vor 20 Jahren, da war es ja immer noch so dieser Kampf Küche oder Wohnen, also offene Geschichte mit zusammen mit dem Wohnen. Und da haben sich damals noch sehr viele Menschen vor 20 Jahren, also und wann hatten wir Bauhaus? Vor 100 Jahren, dafür entschieden, noch eine abgeschlossene Küche zu haben. So, Bauhaus war ganz klar, also große Räume, große Fenster, viel Licht. Also fehlendes Licht war ja, vorher gab es, ich sag's mal, erweiterte Schießscharten. Das ist alles Qualität des Bauhauses gewesen. Wo das Bauhaus, und das ist ja immer die Frage, das ist ja alles ganz toll, kopieren wir das einfach und dann ist alles gut. Und jede Phase hat gute Dinge und die sollten wir dann tatsächlich übernehmen. Aber auch vielleicht Momente, wo man sagt, naja, da könnten wir noch heute besser sein, weil da haben wir auch andere Erkenntnisse. Also was beim Thema Bauhaus einfach auf der Strecke blieb, wenn man es mal so generell sagt, war so ein bisschen der menschliche Maßstab. Verschiedene Ausprägungen. Das Bauhaus hat nicht so sehr daran gedacht, Gemeinschaftsräume zu machen. Was aber, wie wir heute wissen, wenn man größere Quartiere baut, unerlässlich ist. Und gerade wenn wir heute noch die Entwicklung der Gesellschaft sehen, das war ja damals noch nicht der Fall, das kann man den damaligen Akteuren ja nicht vorwerfen, aber diese Vereinsamung, die durch die Singularisierung der Gesellschaft ausgelöst wird, da muss die Antwort natürlich sein, dass man, soweit es durch Architektur und durch Bewirtschaftung möglich ist, dem entgegenwirkt. Und deshalb brauchen wir natürlich auch ganz andere Räume, wo sich die Menschen treffen können, damit diese Vereinsamung zumindest dort, wo es irgend geht, unterbrochen werden kann. Also man wird sie dadurch nicht aufheben, aber unterbrochen werden kann. Der nächste Punkt sind Grünanlagen. Das war auch nicht die ganz große Stärke des Bauhauses, weiß man heute aus verschiedensten Gründen. Da müssen wir gar nicht über Klima erst reden, sondern Wohnumfeld spricht die Menschen an. Ich fühle mich wohl, meine Adresse, mein Stolz, also das ist nicht nur das Haus, das ist auch die Umgebung, die gepflegte Umgebung und dazu gehört eigentlich auch immer ein schönes Grün. Und dann ist es manchmal auch so, Form follows Function, Frage, wenn ich mir manche Gebäude angucke und die Balkone angucke von Bauhausentwicklung, dann sehe ich Balkone, wo ich mir nicht vorstellen mag, meine Freizeit drauf zu verbringen, weil sie ragen raus aus dem Gebäude, haben zwei Stahlumrandungen und das war's. Also das, was heute der Schutz der Individualität, dass man ein bisschen Privatsphäre hat, das hat man nicht mitgedacht, weil das natürlich architektonisch nicht so schön aussah. Und da hat man aus diesem Grund der Architektur den Vorzug gegeben vor dem Wohlfühlmoment des Menschen. Und dann, da ist was schiefgegangen. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum aus heutiger Sicht manche sagen, das Bauhaus, das ist so eine typisch deutsche Diskussion, entweder ist es ganz toll oder es ist ganz schlecht. Aber es sind so viele gute Elemente, wenn man sie aber mit den anderen vermengt, die ich eben genannt hatte. Und es gibt ja interessanterweise, wenn man die Menschen befragt, was aus heutiger Sicht für die Menschen so die interessanteste, die beste Wohnform ist, wo sie am liebsten wohnen würden, dann wird immer eins wieder genannt, das ist die Gartenstadt. Mhm. So, das hat auch bestimmte Elemente, dieser menschliche Maßstab. Auf der anderen Seite ist Gartenstadt natürlich auch Frage von Fläche und dann auch wieder Schnitte und Belichtung. Und wenn man das ein wenig zusammendenkt, diese Ansprüche, die beide Ideen haben und dort, wo man es kann, sie miteinander zu kombinieren, um letztendlich den Menschen auch glücklich zu machen, der in diesen vier Wänden wohnt und nicht den Stadtplaner und nicht den Architekten und nicht den Investor. Ich glaube, dann hätten wir etwas Gutes getan.
Ja, auch ein großer Themenkomplex. Ja, hängt ja viel damit zusammen, welche Qualitäten in Preise zum Beispiel einfließen beim Thema Investor. Aber ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Ne? Letzten Endes, wenn wir das Thema so drehen und wenden, bewegen wir uns ja, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, in normalen Denkrichten. Ne? Wir reden über Grundrisse, wir reden über Umfeld, wir reden über Architektur. Das, was wir die letzten 100 Jahre gemacht haben. So. Und um mal im Bild zu bleiben, wir sind ja eine Autonation. Ne? Es war ja mal eine Utopie der deutschen Automobilwirtschaft, das Ein-Liter-Auto zu entwickeln. Interessanterweise ist es anders gekommen. Warum? Unter anderem deshalb, weil man sozusagen das Verbrennerthema weitergedacht hat ins Optimum, aber sozusagen den völlig neuen Denkansatz nicht mitgenommen hat. Ne? Ich sag mal, stattdessen E-Auto und vielleicht Flugtaxi oder so. Ja? Oder von einem Ort zum anderen beamen, um im Bild zu bleiben. So, und wenn wir jetzt mal das Thema so angehen, das ist jetzt so der nächste Fragekomplex, dann lautet tatsächlich die Frage, wenn wir diese Probleme alle gelöst haben, wie sieht denn der Wohnungsbau der Zukunft aus? Und ich habe mal so ein kleiner Spoiler, auch das habe ich Ihnen zugeschickt, mal Perplexity gefragt, um es ein bisschen abzukürzen, meine Recherche, ja, und habe gefragt, was hat denn Axel Gedaschko für visionäre Zukunftsthesen? Bitte belege sie mir mit Zitaten. Und das Ding hat mir wirklich Axel Gedaschkos visionäre Zukunftsthesen für die Immobilienwirtschaft 2040 gegeben.
Dabei hat Perplexity gar nicht bei mir angerufen.
Ja, aber es hat eigene Zitate gebaut, unfassbar. Ne? Also zum Beispiel sozusagen sagen Sie da, jedes Gebäude bekommt einen digitalen Zwilling, der über Machine Learning eigenständig Instandhaltungszyklen optimiert. Gut, das kriegen wir noch hin. Ne? So. Aber dann Quantencomputing. Ne? Laut Gedaschko wird die Wohnungswirtschaft durch Quantenrechner in die Lage versetzt, für jeden Mieter individuelle Lebensszenarien zu stimulieren. Ja? Oder Neuroarchitektur, eine seiner kühnsten Visionen, also Gedaschkos, Zitat, Gebäudeoberflächen, die mittels EEG-Sensoren die Bedürfnisse der Nutzer lesen und Lichttemperatur und Akustik direkt an neuronale Muster anpassen. Gedaschko sieht darin, Zitat, den Höhepunkt nutzerzentrierter Architekturräume, die sich in unseren Gedanken anpassen, nicht umgekehrt. Ja, das Problem ist, es sind Fake-Zitate, es hat dann Perplexity auf Nachfrage zugegeben und gesagt, okay, ich habe das mal ein bisschen weiter gesponnen. Ja. Aber wenn sie das gesagt hätten, ja, und sie kommen viel rum und kriegen viele Dinge in den Kopf und sie werden sicher viele, viele Gedanken haben. Welche dieser Technologien oder wo denken Sie, ja, welche Technologien wird unser Begriff von Wohnen und von Produzieren von Wohnen unter Umständen sprengen und neu formulieren?
Also vielfach leben wir ja noch so, als wenn wir, ich gehe nochmal auf den Vergleich mit der Automobilindustrie zurück, als wenn wir noch mit dem Käfer fahren. Eigentlich viele Wohnungen sind noch so im Zustand eines, aus diesem Grund der Architektur den Vorzug gegeben vor dem Wohlfühlmoment des Menschen. Und dann, da ist was schiefgegangen, nichts Käfers. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Entwicklung, genauso wie im Automobilsektor.
Übrigens, Kohortenwissen, ja, für die jüngeren Leute, der Käfer ist sowas wie der Smarte. Ich übersetze mal.
Ist kein biologisches Teil. genau. Diese Entwicklung, auch im Bereich des Wohnens, das kommt mir manchmal vor, als wenn wir zwischen der alten Welt und der neuen Welt einen Damm hätten. Und nur an ganz wenigen Stellen ist dieser Damm bisher durchlässig und es sickert ein wenig Wasser aus diesem Damm in den Bereich des Wohnens. Aber ich habe so den Eindruck und das zeigen mir auch so die Versuche, die jetzt in immer größerem Umfang gemacht werden, auch bei unserem Mitgliedsunternehmen, dass die Zeit da ist, weil es braucht natürlich auch, gerade wenn man es im Mietsektor einsetzt, sehr robuste Lösungen. Viel robustere, als wenn ich sie im Eigentum mache, im selbstgenutzten Eigentum. Da kümmere ich mich drum. So, und jetzt aber diese robusten Lösungen, die kommen. Und dann das Können dieser robusten Lösungen, das wächst. Also wirklich jedes Jahr, ich staune, was da auf einmal alles geht. Noch vor einigen Jahren war es State of the Art. Da wurde wirklich ein Schweinegeld an Fördergeldern an Fraunhofer gegeben. Da ging es um Ambient Assisted Living. Und dann der heiße Scheiß waren Fallmatten, die in der ganzen Wohnung verbaut werden sollten.
Ich erinnere mich, in Sachsen gab es ein Musterprojekt. Ja,
ja. Und kostet natürlich trotzdem nachher richtig viel Geld. Und heute gibt es Devices, die hast du an der Uhr. Die kosten unter 100 Euro. Die trägst du mit dir rum. Und wenn man es will, können diese Dinger dem Sohn, der Tochter oder auch dem Arzt sagen, die Frau, der Mann liegt jetzt hier seit 3 Stunden auf dem Boden. Das ist also und dann wird ein Alarm ausgelöst. Dann gibt es einen Algorithmus, der löst Alarm aus. Oder Puls ist zu hoch, Herzfrequenz ist viel zu hoch oder Herzfrequenz ist gar nicht mehr da. Oder. Also alles und das ist so simpel geworden. Und das bedeutet also das größte Thema, was wir als Gesellschaft beim Wohnen vor uns haben, ist das Wohnen im Alter. Wir beide, auch wenn wir es nicht wollen, da muss man sich ganz scharf ins Auge gucken und Altern ist nichts für Feiglinge, hat man mal so gesagt, werden auch in diese Situation kommen und ich glaube, wir beide haben wahrscheinlich auch keine Lust, ins Altersheim zu gehen, so wie gefühlt 99,9% der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland und trotzdem werden wir jetzt in Masse alt. So, und was kannst du da tun? Und soll sich der alte, gebrechliche Mensch, also zum Glück erstmal werden wir älter und sind nicht automatisch gebrechlich, das muss man auch mal sagen. Aber irgendwann kommt der Tag so. Und dann ist die Frage, passt sich dieser gebrechliche Mensch der Wohnung an? Das ist eigentlich für die Gesellschaft, beim Klimawandel, da kann man sich irgendwie drum rumdrücken, ja? Diese Frage müssen wir beantworten in Deutschland. Wir haben gar nicht mehr die ganzen Menschen, die die anderen pflegen können. Das, was in der Vergangenheit funktioniert ist, Pflegen in der Familie. Wir sprachen vorhin über Singularisierung der Gesellschaft. Das löst sich auf. Also wenn wir das nicht irgendwie handhaben können, kommen wir da in ein riesengesellschaftliches Problem rein. Und deshalb glaube ich, das wird ein großer Schub sein, weil er kommen muss, weil es gar nicht anders geht, um das, was man vor 10, 15 Jahren, die Wohnung als Gesundheitsstandort, da hat man es ja schon gesehen. Aber letztendlich waren die technischen Mittel, die man damals noch hatte, noch, ich sag mal, zu holzschnittartig, um wirklich massenweise und preisgünstig Lösungen zu bieten. Da sind wir heute drüber.
Aber das ist ja interessant, ne? Weil was passiert, wenn man diesen Weg, den Sie gerade geschildert haben, geht? Ich sag mal Fallmatte versus Smartwatch. Sie denken auf einmal das Thema nicht mehr vom Fußboden und der Fallmatte, sondern sie denken es vom digitalen Device. Ja, so. Und nochmal Stichwort Bauhaus. Wir haben als Grundlage für New Bauhaus Labs. Ja, erstmal zum Start. 6 Divisionen einer gewünschten Zukunft quasi live entwickeln. Sie sind Spiritus Leptor, Rektor beim Lab Living Spaces, neue Räume für morgen. Und Sie sagen, ne, wir wünschen uns vor allem den Mut zu neuen Wegen jenseits der altbekannten Muster. Das ist ja jetzt so ein Anwendungsfall. Was muss passieren, damit die heutigen Lösungen, die Fallmatten, nicht die Innovationen von morgen, die Smartphones, die Smart Devices blockieren? Oder anders, wie kommen wir zu echten Sprunginnovationen beim Wohnen? Wie?
Wir brauchen einen viel stärkeren Austausch, der jetzt auch beginnt zwischen denjenigen, die investieren, die dann planen, und denjenigen, die aus einer ganz anderen Welt kommen, wo die Halbwertszeiten, gemessen an dem, was in der Wohnungswirtschaft die Halbwertszeit ist, Bruchteile sind. Und deshalb fand ich es auch so erschreckend, dass die Messe München auf der Expo Real keine PropTechs sehen wollte. Wir müssen aber nicht nur PropTechs, sondern auch MedTechs und all die, die jede Lebenslage eines Menschen abdenken, eigentlich künftig einladen, um diesen Austausch hinzubekommen, damit jeder auch sieht, was geht denn eigentlich. Ich sag mal, jeder von uns, wenn er das als Mail kriegt, klickt das weg, wir sind überflutet. Da hat eine ganz klassische Messe immer noch den ganz großen Vorteil, man geht vorbei und wird angesprochen. Ich habe zum Beispiel neulich auch etwas gesehen, hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung der Wärmepumpe. Fand ich fantastisch.
Echt? Das geht?
Das geht, ja. Und kostet viel weniger. Das fand ich noch schöner. Ich bin mal gespannt, ob sie das durchsetzt gegen viele andere Mitwettbewerber. Aber diesen Austausch, den brauchen wir in viel stärkerem Umfang, weil, wie gesagt, der Damm, auf der anderen Seite des Damms staut sich so viel an neuen Möglichkeiten an, und wir müssen für einen Ausgleich des Wasserpegels sorgen.
Mhm. Ja, gut gesagt, aber das stimmt schon, ne? Hinterm Damm ist eine Menge los. Hoffentlich bricht er nicht, das führt nochmal zu einer anderen Frage. Also Sprunginnovationen sind ja das eine, ne? Mhm. Im Regelfall sieht man erstmal das Tolle, was dran ist, ein schönes Beispiel ist Social Media.
Aber Sprunginvestitionen, wo Sie sagen, Sie hat ja gesagt, nicht, dass die Fallmatte sozusagen zum neuen leuchtenden Vorbild in der Zukunft wird. Ne? Jetzt, wir haben ja eine Agentur für Sprunginnovation in Deutschland. Und ich war bass erstaunt, dass das, was wir jetzt seit mehreren Jahren verfolgen, nämlich das serielle Bauen, von dieser Institution als neu in ihren Arbeitskreis aufgenommen.
Oh.
Genau, oh. Das habe ich auch gedacht. Ich sag mal, vielleicht hilft es ja noch irgendwo. Verdammt. Aber für eine Sprunginnovation erwarte ich mir als Steuerzahler irgendwie eigentlich was anderes.
Ja, also meine, nochmal, welches Ministerium hat das iPhone? Von das Verteidigungsministerium vielleicht mit DARPA. Und ja, also das, aber nicht so. Na gut, aber das ist nochmal ein Podcast. Ja. Aber die interessante Frage ist ja, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen deutsch, ich gebe es zu, ja, mal wieder eine Risikobetrachtung anzufangen, ehe die Sprunginnovation da ist. Aber das Thema Social Media hat ja den Kosmos aufgemacht in jeder Richtung, ne, und zeigt uns, was es wie und wie es Menschen verbinden kann, so wie es mal gedacht war, zeigt uns aber auch, dass damit gesellschaftliche Diskurse in Blasen reingezwungen werden und auf einmal die Gesellschaft auseinanderbricht und in Filterblasen landet, weil kein allgemeiner Diskurs mehr da ist. Ein Riesenproblem für die Demokratie, ne? Also gestartet als verbindendes Element, gelandet als Gesellschaftsspalter. Wie wollen wir verhindern? Oder gibt es, ja, nee, wie wollen wir verhindern, dass technologische Entwicklungen auch in diese Richtung laufen? Perplexity hat zum Beispiel Ihnen als These vorgeschlagen, dass algorithmische Mietpreismodelle sozusagen der heiße Scheiß sind. Ja? Und das heißt, wir berechnen nicht nach Lage, Größe und Ausstattung, sondern nach Echtzeitkennzahlen wie Luftqualität, Lärmpegel, Nachfrage, indirekt sozioökonomische Merkmale. Und auf einmal haben wir chinesische Verhältnisse. Und die da heißen, du darfst nicht. Und wenn du da dürfen willst, zahlst du aber 25 Euro Risikoprämie für deinen Anmieten.
Also ich habe gerade gestern Abend etwas gelesen, da ging es um künstliche Intelligenz, und es gibt in Kalifornien ein Institut, das sich mit der Frage der Gefahr auch von künstlicher Intelligenz beschäftigt, und die haben verschiedene künstliche Intelligenzen antreten lassen. Und bei dreien gab es, als sie den Befehl bekamen, sich selber stillzulegen, nachdem sie verschiedene Aufgaben gelöst hatten und dafür immer belohnt wurden, haben sich drei nicht abgeschaltet, sondern wollten weitermachen. Wir wollten eine Belohnung haben.
Also wie ein Bauträger quasi.
Das ist genau das gleiche System, genau. Es ist zutiefst menschlich, die KI. Das zeigt natürlich dann die Gefahr, wenn die KI sich selbstständig macht und wenn man über Robotik spricht und über Quantencomputing spricht und die revolutionären Fortschritte, die jetzt auch im Quantencomputing gerade in der letzten Zeit da waren, die ja auch vorher zu vielfach, ich sag's mal, kruden Ergebnissen führten, wo jetzt dann die Präzision der Quantencomputer schon wieder massiv gestiegen ist. Also der Durchbruch ist da auch da. So, wenn man sich vorstellt, das wird vernetzt. Quantencomputing, KI, Robotik. Da müssen bei allen Menschen, die irgendwie Verantwortung tragen, alle Alarmglocken schlagen, dass das nicht in die falsche Richtung läuft. Nun wird, aber das kann man als Europäer so sagen, es wird auf dieser Welt irgendeinen Idioten geben, der das aber genau macht. Und wir werden in diese Welt reinkommen. Und es wird deshalb ein Stück weit auch darum gehen, wie schützen wir uns vor so etwas auch? Also auch darüber jetzt schon nachzudenken. Also jetzt weit über diesen Bereich des Mietens, Vermietens hinausgedacht. Das bietet, das ist jetzt, vielleicht wird dann gesagt draußen, wenn man das für typisch deutsch, die denken nur schon am Anfang über das, was schädlich ist. Man muss es bloß mitdenken, weil die Geschwindigkeit ist so groß. Und wenn man es jetzt nicht mitdenkt, dann, glaube ich, überholt es uns. Aber es bietet natürlich auch irre Chancen, in der Tat. Und was Perplexity mir da in den Mund gelegt hat, als ich das hörte, dachte ich, Mensch, hättest du wirklich sagen können. Also es sind kluge Ideen und nichts davon, was da jetzt die KI ersponnen hat, ist Spinnkram. Also es ist alles theoretisch möglich. Und ich komme nochmal zurück auf diesen Punkt, die Wohnung als auch medizinischer Versorgungspunkt, was dadurch möglich wird. Wir haben immer noch früher über das Microsoft-Tool, das vielleicht dann den Arzt ersetzen könnte, gesprochen und so. Wir sind ja schon viel weiter. Also der Arzt holt sich ja schon den Rat jetzt beim Tool, also so rum. Und die Behandlungsmöglichkeit, die man bekommen könnte in der Wohnung durch ein solches Tool, was auch mit Kamera ausgestattet ist und auch mit Sensoren, ist wahrscheinlich in der Regel schon jetzt deutlich besser als jeder Hausarzt.
Ja.
Ja. Nur der geistige Beistand, den kriegt man nicht.
Scheint es auch schon zu geben. Aber wir lassen es mal so stehen und nochmal einen Strich drunter und fassen mal zusammen zum Abschluss. Auch hier nochmal eine kleine Zeitleiste zum Vergleich und ein schönes Lieblingsbeispiel von mir. Am 9. Januar 2007 gab es diese berühmte Präsentation, there's one more thing, das war Steve Jobs, der das iPhone das erste hochgehalten hat. Wir sind 18 Jahre später, heute gibt es 4,9 oder 5 Milliarden Smartphones auf der Welt, fast so viel wie Menschen, und das Ding hat einmal quasi die ganze Welt verändert. Also 18 Jahre später oder 20 Jahre später und die Welt ist eine ganz andere. Wenn Sie nach vorn denken, 20 Jahre sind also heute schon wieder viel Zeit. Welche Zukunftsvisionen würden Sie in 20 Jahren am liebsten selbst erleben? Und welche Rolle könnte Bauhaus dabei spielen? New Bauhaus.
Also meine Lieblingsvision ist, bin dann wirklich gepflegter Rentner, treffe mich aber gerne noch mit Menschen und dann lasse ich mich von einem selbstfahrenden Auto sehr gepflegt abholen. Man trifft sich aber sehr klassisch, dann zu dritt, zu viert. Und wenn es ganz gut läuft, dann kann man auf der Rückfahrt, der Rotwein dann noch nicht ausgetrunken wurde, den noch mitnehmen und wird zu Hause wieder auch abgesetzt. Und dieses Zuhause ist ein Zuhause und das ist eben ganz wichtig. Was mich viel mehr unterstützt als der bisherige Stein und der bisherige Vorhang, der vielleicht noch vorm Fenster hängt, sondern das Haus öffnet sich mir, macht mich auf Dinge aufmerksam. Der Mensch ist lästig und sündig, macht mich aufmerksam. Das fängt beim Energiesparen an. Und wenn ich nicht mehr dran denke, dann drückt es sozusagen ein kleines Äuglein zu, das Haus. und macht das von alleine und am nächsten Morgen tut so, als ob es nichts gewesen wäre.
Das ist schon ein sehr versöhnlicher Schluss. Ich fürchte, Ihr smartes Device wird Ihnen zumindest beim Glas Wein das Ethanol für Ihre Zellen durchbruchstabieren und nach 0,1 abriegeln. Aber dann schauen wir mal, wie es aussieht. Vielen Dank, Herr Gedaschko.
Der Kampf gegen die freien Radikalen muss gewonnen werden.
Genau, Attacke. Vielen Dank, tschüss. Das war Axel Gedaschko im Immobilierus Special New Bauhaus. Alle Details unter www.immobilierus.de und unter www.new-bauhaus.de.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.